Viele von uns haben große Ziele. Wir wollen abnehmen, ein Unternehmen gründen, ein Buch schreiben oder mit dem Rauchen aufhören. Aber noch bevor wir richtig in die Umsetzung gehen, kapitulieren viele von uns, weil wir möglicherweise nicht wissen, wie wir diese ganzen Dinge erreichen sollen. Wir denken, große Ziele verlangen nach großen Schritten, nach großer, abrupter Veränderung. Wir denken, wenn wir unser Leben ändern wollen, müssen wir von heute auf morgen eine große Veränderung herbeiführen, müssen groß denken und drastische Veränderungen an den Tag legen. Wir tendieren dazu, dass wir einzelne Handlungen überbewerten und die Vorzüge der kleinen Verbesserungen wiederholt über einen langen Zeitraum unterbewerten bzw. unterschätzen. Und James Clear sagt dazu passend: Die Bedeutung eines entscheidenden Moments wird leicht überschätzt, während man den Wert kleinerer Verbesserungen im Alltag meist übersieht. Doch was würdest du davon halten, wenn wir große Veränderungen, große Transformationen durch kleine Veränderungen in unserem Leben, kleine Veränderungen in unseren täglichen Routinen herbeiführen können? Denn wirkliche Veränderungen kommen von dem Zinseszinseffekt. Durch viele, viele kleine Verbesserungen, kleine Entscheidungen oder kleine Gewohnheiten über einen langen Zeitraum erzeugen bemerkenswerte Resultate. Durch das Verändern unseres Verhaltens, Lebensweise und Identität. Und genau hier setzt das Buch die 1%-Methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear an. Das Buch beleuchtet die Macht der Gewohnheiten. Also, was sind eigentlich Gewohnheiten? Das sind die automatisierten Handlungen, die wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und dieser Macht von Gewohnheiten kannst du dich bedienen, beziehungsweise kannst du dir zunutze machen, indem du große Vorhaben in kleine Handlungsschritte zerlegst, welche du dir im Alltag zur Gewohnheit machst. In dieser Episode, fasst das Buch von James Clear zusammen und geht auf die meines Erachtens nach wichtigsten Punkte des Buches ein. Und konkret möchte ich dir darlegen, warum minimale Veränderungen auf Dauer zu großen Erfolgen führen. Ich gehe dabei auf die 4 grundlegenden Gesetze ein, die eine neue Gewohnheit erfüllen muss. Genauer gesagt, wie du gute Gewohnheiten aufbauen kannst und schlechte los wirst. Und ich gebe dir einfache Strategien mit, damit du deinen Zielen jeden Tag ein Stückchen oder 1% näher kommst. Und somit herzlich willkommen zur 37. Episode des Catch the Zenith Podcasts.
Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist.
Bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenith Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir jeden Montag Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst und teile mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Episode habe ich ein Hauptthema, das kann beispielsweise sein, die 2-Minuten-Regel, warum du eine Notizen-App brauchst, warum dich Perfektionismus nicht weiterbringt oder auch das Fundament von guten Gewohnheiten. Um das geht es übrigens auch in der heutigen Episode. Also falls dich solche Themen interessieren, dann kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren. Den Link zum Anmeldeformular findest du dafür in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Also, in dieser Episode möchte ich gerne über das Buch Die 1%-Methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear sprechen. Und in diesem Buch geht es eigentlich um die Kraft und den Prozess von guten Gewohnheiten aufzubauen bzw. schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Und durch zahlreiche Beispiele aus unter anderem den Bereichen Bildung, Business, Sport und mit wissenschaftlichen Ansätzen aus der Psychologie und Neurowissenschaft erklärt das Buch die Wissenschaft und praktischen Ansätze, wie kleine Gewohnheiten bzw. winzige kleine Veränderungen zu lebensverändernden Resultaten führen können, welche uns zu einem gesünderen, erfolgreicheren und produktiveren Leben verhelfen. Und ich möchte diese Episode gerne in zwei große Teile gliedern. Zuerst möchte ich einmal auf die Grundlagen eingehen von Gewohnheiten. Das umfasst unter anderem die Kraft von einprozentigen Veränderungen über die Zeit bzw. die große Macht von kleinen Gewohnheiten. Dann, warum man sich auf das System konzentrieren sollte und nicht auf das Ziel. Und dann drittens, wie Gewohnheiten die eigene Identität prägen, beziehungsweise warum man identitätsorientierte Gewohnheiten aufbauen sollte und nicht resultatorientierte Gewohnheiten. Das ist so der erste Teil dieser Episode. Und dann im zweiten Teil möchte ich eigentlich konkret darauf eingehen, wie kannst du jetzt diese guten Gewohnheiten aufbauen? Genauer gesagt, die vier fundamentalen Gesetze der Verhaltensänderung, mit denen wir gute Gewohnheiten aufbauen können und schlechte schwieriger machen, beziehungsweise wie wir diese loswerden können. Nun möchte ich mal darauf eingehen, auf die Kraft von einprozentigen Veränderungen über die Zeit. Kleine Gewohnheiten, kleine Veränderungen haben bemerkenswerten Einfluss auf unser Leben. Also, warum können nun kleine Veränderungen so viel bewirken? Warum können einprozentige Veränderungen so viel bewirken? Der wichtigste Punkt hier ist eigentlich die Vervielfachung der Auswirkung von Gewohnheiten oder mit anderen Worten der Zinseszinseffekt. Kennst du sicherlich auch vielleicht aus der Finanzwelt. Der Zinseszinseffekt kann dabei positiv, aber auch genauso negativ sein. Und mathematisch kann man das so ausdrücken. Stell dir einmal vor, du wirst für ein ganzes Jahr lang jeden Tag 1% besser. Dann hat man sich am Jahresende um das 37-fache verbessert. Du kannst es auch gerne mal nachrechnen, indem du 1,01 hoch 365, also 365 Tage rechnest, dann kommst du auf 37,78. Also die Wirkung von kleinen Veränderungen steigt im Laufe der Zeit exponentiell an. Machen wir mal das Gegenteil und du wirst ein Jahr lang jeden Tag um 1% schlechter. Dann wiederum landest du fast bei 0. Kannst du auch gerne nachrechnen, wenn du 0,99 hoch 365 rechnest, dann kommst du auf 0,03. Und James Clear sagt in diesem Zusammenhang, Gewohnheiten sind der Zinseszinseffekt der Selbstoptimierung. Kleine Veränderungen scheinen in kurzer Frist unbedeutend. Sie scheinen, als würden sie wenig verändern. Doch wenn man diesen Gewohnheiten über Jahre oder sogar Jahrzehnte nachkommt, können bemerkenswerte Resultate erreicht werden und enorme Wirkung erzielt werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, dass ein Flugzeug in Los Angeles startet in Richtung New York. Und nun stelle dir vor, dass der Pilot während des Starts des Flugzeuges den Kurs um 3,5 Grad nach Süden verändert. Die Nase des Flugzeuges würde sich weniger als einen Meter bewegen und wahrscheinlich kein Passagier würde das bemerken. Doch diese kleine Abweichung führt zu einer einschneidenden Wirkung über die Länge des Fluges verteilt, sodass am Ende die Leute nicht in New York landen, sondern in Washington D.C. Und dieses Beispiel zeigt gut, dass die Wirkung von kleinen Veränderungen, egal ob positiv oder negativ, nicht sofort bemerkbar sind. Wenn du zum Beispiel dich heute unsportlich und nicht fit fühlst und dann eine Stunde ins Fitnessstudio gehst, wirst du auch am nächsten Tag noch unfit sein. Oder wenn du heute zu viel Fastfood gegessen hast, dann wirst du nicht über Nacht 20 Kilogramm zunehmen. Der entscheidende Faktor hier ist eigentlich der Zinseszinseffekt. Wenn du täglich viel Fastfood isst, dann wirst du möglicherweise nach einem Jahr so einige Kilogramme zugenommen haben. Oder umgekehrt, machst du ein Jahr lang regelmäßig Sport, dann wirst du dich möglicherweise deutlich fitter und schlanker fühlen. Es sind also die kleinen Gewohnheiten, die auf Dauer große Wirkung entfalten. Und Das Schwierige eigentlich dabei ist, dass du Geduld brauchst, um langfristig dein Leben positiv zu verändern. Auch wenn du keine unmittelbaren Resultate siehst, brauchst du Zuversicht, dass dich die Gewohnheiten auf dem richtigen Kurs behalten. Also konzentriere dich somit auf dein Langzeitziel und deinen Kurs. Und hier sagt James Clear, die Spanne zwischen Erfolg und Misserfolg wird mit der Zeit immer größer. Die Zeit vervielfacht das, was sie tun. Bei guten Gewohnheiten ist sie ihr Verbündeter, bei schlechten ihr Feind. Also habe somit Vertrauen in deine Gewohnheiten. Trainierst du beispielsweise über lange Zeit und bleibst beständig deiner Gewohnheit treu, dann wirst du es möglicherweise zu einer fitteren Person schaffen. Oder möchtest du beispielsweise durch Bücher Wissen erlangen, dann wirst du nach dem Lesen eines einzigen Buches noch nicht sonderlich viel mehr wissen. Erst nach dem Lesen von vielen Büchern über einen langen Zeitraum, beziehungsweise durch das ofte Wiederholen der Gewohnheit lesen, wirst du möglicherweise das Wissenslevel, welches du angestrebt hast, erreichen. Und in diesem Zusammenhang gibt es einen weiteren Schlüsselpunkt aus dem Buch, nämlich, wie James Clear es nennt, das Plateau des schlummernden Potenzials. Und dabei geht es eigentlich darum, dass wir oft davon ausgehen, dass Fortschritte über die Zeit linear verlaufen sollten. Oft ist es aber so, dass sich unsere Anstrengungen erst viel später ausbezahlen und sich erst später bemerkbar machen, beziehungsweise sich die Folgen der Anstrengung erst mit Verzögerung bemerkbar machen. Den wirklichen Wert unserer Anstrengungen über die Zeit erkennen wir dabei häufig erst nach Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und das kann zu einem sogenannten Tal der Enttäuschung führen, wie der Autor James Clear es nennt. Also ein Tal, in dem man den Mut verliert, weil sich immer noch keine bahnbrechenden Veränderungen ergeben haben. Bedenke jedoch, dass sich diese Bemühungen gespeichert haben und nicht irgendwie vergeblich waren. Im Gegenteil, es baut sich einen großen Wert über die Zeit auf. Der eigentliche Wert, der zeigt sich erst viel später, nachdem du das Tal überwunden hast, also beziehungsweise das Plateau des schlummernden Potenzials überstanden hast. Und dafür möchte ich dir ein Beispiel erzählen mit einem Eiswürfel. Stelle dir mal vor, ein Eiswürfel liegt in einem Zimmer, in einem Raum. In diesem Raum ist es minus 4 Grad und plötzlich in diesem Raum wird es ein bisschen wärmer. Plötzlich sind es 3,5 Grad Celsius, dann 3 Grad Celsius, also es wird ein bisschen wärmer, aber der Eiswürfel bleibt immer noch genau gleich. Der schmilzt nicht, der ist immer noch genau gleich gefroren wie zuvor. Dann wird es 2,5 Grad, minus 2,5 Grad, dann minus 2 Grad, dann minus 1,5, minus 1 Grad. Plötzlich sind wir bei 0 Grad und es wird immer noch ein bisschen wärmer und plötzlich auf einmal fängt der Eiswürfel an zu schmelzen. Es braucht also Zeit, ich hoffe, du hast verstanden, was ich mit dem sagen möchte. Es braucht also Zeit, bis sich der Zinseszinseffekt der Selbstoptimierung bemerkbar macht und wir zu tollen Ergebnissen kommen. Und James Clear hat dazu passend den Sozialreformer Jacob Rees von den San Antonio Spurs, einem der erfolgreichsten Basketballteams, zitiert. Und der sagt, wenn nichts mehr zu helfen scheint, schaue ich einem Steinmetz zu, der vielleicht 100-mal auf seinen Stein einhämmert, ohne dass sich auch nur der geringste Spalt zeigt. Doch beim 101. Schlag bricht der Stein in zwei. Und ich weiß, dass es nicht dieser eine Schlag war, der es vollbracht hat, sondern alle Schläge zusammen. Also, was bedeutet das nun konkret für dich? Die schöne Erkenntnis ist eigentlich, dass wir das eigene Leben nicht komplett auf den Kopf stellen müssen. Wir müssen nicht von heute auf morgen einen riesigen Weitsprung hinlegen, um große Veränderungen herbeizuführen. Du musst nicht alles von heute auf morgen über Bord werfen, um dich neu zu erfinden. Also konzentriere dich auf die kleinen 1%igen Verbesserungen, auf die kleinen Veränderungen in deinem Leben, in unserem Leben. Und über die Zeit hinweg wirst du dann möglicherweise durch den Zinseszinseffekt bemerkenswerte Wirkung erzielen. und habe dabei das Plateau des schlummernden Potenzials im Hinterkopf. Und wie James Clear sagt, Erfolg ist das Ergebnis täglicher Gewohnheiten, nicht einmaliger Veränderungen. Dann komme ich auf den zweiten Bestandteil von den Grundlagen von Gewohnheiten, nämlich warum wir uns auf das System konzentrieren sollten und nicht auf das Ziel, weniger auf das Ziel. Ein weiterer zentraler Punkt, den das Buch lehrt, ist eigentlich, dass man sich auf das System konzentrieren sollte und nicht auf das Ziel. Also was bedeutet das nun konkret? Oft denken wir, dass wir unser Vorhaben, wie gesünder zu leben, Erfolg im Beruf zu haben oder mehr zu lesen, mit klar definierten Zielen erreichen. Und Ziele haben aber eigentlich kaum Einfluss auf den Erfolg unserer Ergebnisse, deines Ergebnisses, das System aber umso mehr. Und bei Zielen geht es dabei um die konkreten Ergebnisse, die man erreichen will. Also zum Beispiel 1 Million Umsatz mit seinem Unternehmen zu erreichen oder 1 Million Umsatz mit seinem Unternehmen zu machen. Und beim System geht es jedoch um die Abläufe, die zu diesem Ergebnis führen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Fußballteam-Trainer könnte das Ziel haben, den Meistertitel zu gewinnen. Das System ist dann die Art und Weise, wie er die Spieler rekrutiert, wie er das Training leitet, welche Spieler er wo einsetzt, Assistenztrainer unterweist etc. Und der Autor James Clear hat dabei 4 Kernprobleme bezogen auf die Ziele oder Zielsetzung identifiziert. Und das erste Problem ist eigentlich, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Jeder Olympiateilnehmer will die Goldmedaille gewinnen. Jeder Bewerber, der sich für eine Stelle bewirbt, möchte schlussendlich den Job bekommen. Der Punkt hier ist der, dass wenn erfolgreiche und erfolglose Menschen exakt die gleichen Ziele haben, dann können diese Ziele logischerweise unmöglich über Gewinn oder Verlieren entscheiden. Also nicht das Ziel eines Fußballteams, die Meisterschaft zu gewinnen, hat der Mannschaft dazu verholfen, diese Meisterschaft zu gewinnen. Höchstwahrscheinlich wollte die Mannschaft auch schon alle Jahre zuvor, in denen sie keinen Titel gewonnen haben, den Meistertitel holen. Mit anderen Worten, das Ziel war schon immer da, jedoch möglicherweise weiß sich das System der Mannschaft, wie sie trainieren, welche Aufstellungen und Strategien sie planen etc. verbessert hat, schafften sie es endlich zum lang ersehnten Meistertitel. Also das erste Problem war, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Dann das zweite Problem, was James Clear in Bezug auf Ziele identifiziert hat, ist, das Erreichen des Ziels ist nur eine vorübergehende Veränderung. Stelle dir vor, wir raffen uns auf, haben einen Motivationsschub, unser Zimmer endlich aufzuräumen. Dein Zimmer ist völlig unordentlich, du räumst es endlich auf. Doch wenn du auch in Zukunft nachlässig bist und die Dinge in deinem Zimmer nicht direkt aufräumst, dann wird dein Zimmer wahrscheinlich nach wenigen Tagen wieder genau gleich aussehen. Und dann musst du wieder darauf hoffen, dass du einen neuen Motivationsschub bekommst und dein Zimmer wieder aufräumst. Also wenn du nicht dein System, also nicht unordentlich zu sein und die Dinge, die du hervorholst, auch wieder verräumst, wenn du das nicht änderst, dann wird dein Zimmer auch in Zukunft unaufgeräumt sein. Und James Clear sagt in diesem Zusammenhang, Sie müssen immer wieder das gleiche Ergebnis anstreben, weil Sie das grundlegende System nicht verändert haben. Sie sind ein Symptom angegangen, ohne sich mit der Ursache zu befassen. Also der Punkt ist, wenn wir irgendein Ziel erreichen, ändert sich das Leben nur kurzfristig. Dabei sollten wir unsere Systeme angehen, die zu dem gewünschten Ergebnis führen. Also überlege mal, wenn du das Problem auf der Ergebnisebene angehen willst, dann ist die Lösung dafür nur vorübergehend und somit nicht nachhaltig. Aber um nachhaltig und langfristig etwas zu verändern, sollten wir die Probleme auf der Systemebene angehen. Also das zweite Problem war, das Erreichen des Ziels ist nur eine vorübergehende Veränderung. Und das Problem Nummer 3 ist, Ziele beeinträchtigen das Glück. Bei jedem Ziel geht man eigentlich implizit davon aus, dass wenn ich dieses Ziel erreiche, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich dieses konkrete Ziel erreiche, dann werde ich mit Sicherheit glücklich sein. Und das ist insofern problematisch, weil das Glücksempfinden immer wieder vom nächsten Meilenstein abhängig gemacht wird. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Uni-Abschluss schaffe, dann werde ich glücklich sein. Und hierbei kann es eigentlich hilfreich sein, dass man das System in den Vordergrund stellt und glücklich ist, wenn dieses gut läuft. Dann muss man nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt warten, bei dem man dann angeblich glücklich ist, sondern man sich eigentlich laufend freut, wenn das System gut läuft. Wenn man, jetzt bezogen auf die Uni, wenn du gut mit dem Lernen vorangekommen bist oder ein neues kompliziertes Konzept verstanden hast. Also du freust dich, wenn das System gut läuft. Das war das Problem Nummer 3. Ziele beeinträchtigen das Glück. Dann das vierte Problem, das James Clear identifiziert hat. Ziele passen nicht zu langfristigen Fortschritten. Wenn man sich zu stark auf die Ziele fokussiert, dann kann dies zu einem Jojo-Effekt führen. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Marathonläufer trainieren monatelang sehr diszipliniert und hart, hören dann aber abrupt auf, wenn sie die Ziellinie überquert haben. Das bedeutet eigentlich, dass ohne einen anstehenden Marathon, also das ist das Ziel, den Läufern die Motivation fehlt. Das ist einfach sinnbildlich ein Beispiel. Und der Punkt ist der, dass was treibt einem dann weiter an, wenn man ein Ziel erreicht hat? Aus diesem Grund fallen viele Menschen zurück in alte Gewohnheiten, nachdem sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Man hat es geschafft, den Sommerbody, den Sommerkörper, sich anzutrainieren, hat monatelang hart trainiert, auf die Ernährung geschaut, hat dann dieses Ziel durch Disziplin erreicht. Doch schon wenige Monate später hat man nicht mehr groß auf die Ernährung geschaut, nur noch selten trainiert. Man ging den alten Gewohnheiten wieder nach und hat eigentlich alles zunichte gemacht, was man aufgebaut hat. Also hat wieder massiv zugenommen beispielsweise. Ist dann wieder in der Ausgangssituation. Und James Clear sagt hier, ein Ziel setzt man sich, um ein Spiel zu gewinnen. Ein System dagegen baut man auf, um weiter im Spiel zu bleiben. Also möchtest du langfristig denken, dann richte dich nicht auf ein Ziel aus. Also das vierte Problem war, also Ziele passen nicht zu langfristigen Fortschritten. Nun, was kann man aus all den Problemen mit Zielen mitnehmen? Würde sich nun Erfolg eigentlich einstellen, wenn man das Ziel komplett außer Acht lässt und sich stattdessen nur auf das System konzentriert? Und der Autor James Clear glaubt daran, dass das möglich ist. Also überlege dir mal so, bei fast allen Sportarten besteht eigentlich das Ziel darin, zum Beispiel viele Punkte zu erzielen. Doch es wäre eigentlich sinnlos, das ganze Spiel über nur auf die Anzeigetafel mit den Punkten zu schauen. Gewinnen kann man nur, wenn man jeden Tag eigentlich besser wird und nicht irgendwie eben die ganze Zeit auf die Anzeigetafel starrt. Und wie James Clear passend den dreimaligen Super Bowl-Gewinner Bill Walsh zitiert, die Punkte kommen von selbst. Also, wenn du bessere Ergebnisse erzielen willst, dann setze dir keine Ziele, sondern konzentriere dich viel mehr auf dein System. Und ein weiteres Zitat in diesem Zusammenhang von James Clear. Sind Ziele etwas völlig Nutzloses? Natürlich nicht. Sie sind gut, um eine Richtung vorzugeben. Aber optimale Fortschritte erzielt man nur mit dem richtigen System. Wenn man zu viel über die Ziele nachgrübelt und nicht genug Zeit in die Entwicklung von Systemen investiert, treten verschiedene Probleme auf. Also du hast gesehen, Ziele können durchaus sinnvoll sein, sie geben eine Richtung vor, aber wichtiger dabei, dass man sich viel mehr auf das System konzentriert. Nun komme ich zum dritten Bestandteil von den Grundlagen von Gewohnheiten, nämlich wie Gewohnheiten die eigene Identität prägen bzw. warum man identitätsorientierte Gewohnheiten aufbauen sollte und nicht resultatorientierte Gewohnheiten. Viele von uns versuchen eigentlich das Falsche zu ändern. Was bedeutet das konkret? Also Veränderungen, zuerst einmal Veränderungen können auf drei Ebenen stattfinden. Also stelle dir das Ganze wie einen Kreis vor und die äußerste Schicht ist zuerst einmal die Veränderung, unser Resultat, wenn du so möchtest. Also es geht um die Veränderungen des Ergebnisses. Zum Beispiel 20 Kilogramm abnehmen, Uniabschluss, Meisterschaft gewinnen. Also Ziele kann man also mit dieser Ebene in Verbindung bringen, konkrete Ziele. Die zweite Schicht dann ist die Veränderung der Prozesse. Also bezogen auf die Veränderungen von Gewohnheiten und Systemen deines Systems. Also zum Beispiel dein neuer Trainingsplan im Fitnessstudio oder dein neuer Ernährungsplan, um gesund zu sein, um gesund zu werden. Und dann der Kern eigentlich dieses Kreises bildet die Identität. Also die dritte und tiefste Änderung ist die Veränderung der eigenen Identität, der Kern. Also die Änderung, was wir glauben oder die Veränderungen unserer Überzeugungen, also wer wir sind. Und James Clear fasst das so zusammen, nämlich Resultate sind das, was sie erreichen, Prozesse sind das, was sie tun, die Identität ist das, was sie glauben. Und vorhin habe ich gesagt, viele wollen das Falsche ändern. Das Falsche zu verändern bedeutet eigentlich konkret, dass man die falsche Richtung wählt. Also viele von uns möchten eigentlich vom Resultat zur Identität gelangen. Also von außen zum Kern, wenn du das dir mit einem Kreis vorstellst. Also anstatt von der Identität vom Kern zum Resultat zu kommen, nach außen. Vom Kern nach außen. Also man denkt, ich will 20 Kilogramm Körpergewicht abnehmen, das ist das Resultat. Und dafür werde ich diese spezifische Low-Carb-Diät durchhalten. Und dann werde ich schlank. Also das ist der Prozess, die Low-Carb-Diät beispielsweise. Man ermittelt somit die Maßnahmen, mit denen man das Ziel erreichen kann, ohne aber dabei auf das Fundament eigentlich zu schauen. Also die Überzeugungen, die Überzeugung, die unser Handeln bestimmt. Und in diesem Zusammenhang sagt James Clear Folgendes. Die ultimative Form der intrinsischen Motivation erreicht man, wenn die Gewohnheit Teil der Identität wird. Es sagt sich sehr leicht, dass man etwas gerne möchte, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man sagt, so bin ich. Also der Punkt ist, wenn wir Probleme lösen wollen mit dem Prozess, der zur Erreichung eines Ziels führt, lösen wir es nur kurzfristig. Um wirklich langfristig und nachhaltig eigentlich das Problem zu lösen, sollten wir uns auf unsere Identität konzentrieren, also auf den Kern, die Person, die wir werden wollen. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich trainiere schon seit einiger Zeit, seitdem ich 16 Jahre alt bin und habe mal mehr, mal weniger trainiert. Hatte mal Phasen, in denen ich sehr viel trainiert habe, sehr diszipliniert auf die Ernährung geschaut, oft trainiert. Das hat dann vielleicht ein, zwei Jahre gedauert. Hatte dabei aber dann auch wieder mal Unterbrüche, in denen ich mal weniger trainiert habe. Und der Punkt ist eigentlich der, ich habe mich somit eine Zeit lang auf das Ziel konzentriert, nämlich zum Beispiel abnehmen oder große Muskeln zu haben, Muskeln aufzubauen. Konzentriert und den Trainingsplan, einem Ernährungsplan zu folgen, also zum Beispiel irgendwie eine Low-Carb-Diät etc., also das bildet dann den Prozess. Und das wiederum sollte dann eigentlich zu meiner neuen Identität führen, nämlich eine gesunde Person. Was mir aber wirklich geholfen hat und seit einiger Zeit langfristig dem nachkommen zu können, ist eigentlich folgende, also wie ich es eigentlich geschafft habe, sicherzustellen, dass ich langfristig Sport mache, auf die Ernährung schaue. Und ich habe eigentlich verinnerlicht, dass ich eine gesunde Person sein will. Oder ich bin eine gesunde Person. Also ich habe meine Identität verändert. Und Darum dann esse ich gesund und trainiere regelmäßig. Also das führt zu dem Prozess. Das ist dann, man geht weg aus dem hartem Kern. Das bildet zum Beispiel, ich bin eine gesunde Person. Dann die zweite Stufe, wenn wir im Kreis ein bisschen weiter nach außen gehen, ist der Prozess. Also darum esse ich gesund und trainiere regelmäßig. Und darum werde ich einen sportlichen Körper haben, also das Resultat, die äußerste Schicht. Ich bin also weg von einem resultatorientierten Ansatz, also was ich erreichen will, und ich bin hin zu einem identitätsorientierten Ansatz, wer ich sein möchte. Und das hat mir sehr gut dabei geholfen, mittlerweile schon über 2 Jahre dem konsistent nachkommen zu können, regelmäßig Sport zu machen, auf die Ernährung zu schauen. Einfach mit diesem simplen Ansatz zuerst mal die Identität zu verändern, zu sagen, ich bin eine gesunde Person. Und wenn du dann beispielsweise eine Schokolade essen möchtest, dann fragst du dich einfach, trägt es dazu bei, dass ich eine gesunde Person bin? Falls ja, gut, falls nicht, isst du die Schokolade lieber nicht. Das ist eigentlich so der Schlüsselpunkt hier. Also möchtest du effektiv deine Gewohnheiten ändern, dann konzentriere dich nicht auf das, was du erreichen willst, sondern darauf, wer, also welche Person du sein willst. Und falls sich dieser Teil mit der Identität verändert interessiert, dann kannst du gerne auch auf meiner Website im Bereich Newsletter vorbeischauen oder auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Dort gehe ich ein wenig genauer ein und habe mal eine Ausgabe versendet vor kurzem, und in dieser Ausgabe habe ich dann ein bisschen konkreter die Geschichte, die ich hier von mir angetönt habe, wie ich es geschafft habe, eben langfristig dem nachkommen zu können, regelmäßig Sport zu machen, auf die Ernährung zu schauen. Den Link zu dieser Ausgabe des Newsletters findest du in der Episodenbeschreibung. Und die Ausgabe heißt Das Fundament von guten Gewohnheiten. Also, um nochmal diesen Teil zusammenzufassen, schaue, dass du identitätsorientierte Gewohnheiten aufbaust und nicht resultatorientierte Gewohnheiten. Also, was wir bis jetzt wissen. Gute Gewohnheiten können sehr nützlich sein, wie wir gesehen haben. Dann kleine Änderungen, 1%ige Verbesserungen können große Wirkung haben, wenn wir diese oft wiederholen über lange Zeit. Dann der nächste Punkt war, wir sollen uns auf unser System konzentrieren und nicht auf unsere Ziele. Wie können wir nun aber diese Gewohnheiten aufbauen? Wie können wir gute Gewohnheiten aufbauen und schlechte loswerden? Und die Schwierigkeit in Bezug auf diese Gewohnheiten überwinden? Und das führt mich jetzt zum zweiten Teil dieser Episode, nämlich die 4 fundamentalen Gesetze von Gewohnheiten in Bezug auf die Gewohnheiten. Und wir können eigentlich den Aufbau bzw. den Prozess von Gewohnheiten in 4 Teile oder Stufen zerlegen, wenn du so möchtest. Nämlich in Auslösereiz, dann Verlangen, Reaktion und zuletzt Belohnung. Also es beginnt mit dem Auslösereiz, also einem spezifischen Reiz. Darauf folgt das Verlangen nach Veränderung. Wiederum dieses Verlangen führt zu einer Antwort, also einer konkreten Reaktion. Und die letzte Stufe ist dann das eigentliche, das Ziel, wenn du so möchtest, der Gewohnheit, nämlich die Belohnung. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, nämlich der Kaffee am Morgen. Vielleicht trinkst du gerne Kaffee am Morgen und dort kann das dann so aussehen. Dein Erwachen ist der Auslöser, also der Auslösereiz, der dein Verlangen nach mentaler Klarheit triggert. Also dann deine Antwort, deine Reaktion darauf besteht darin, aufzustehen aus dem Bett und dir einen frischen Kaffee zu machen. Und all diese Schritte tust du in der schönen Erwartung deiner Belohnung, dem guten Gefühl, mit Energie in den Tag zu starten, gewappnet für den Tag zu sein. Und diese 4 Stufen führen dann zu den 4 Gesetzen der Verhaltensänderung, wie James Clear es nennt. 4 Gesetze, die dir dabei helfen sollen, gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte loszuwerden. Und ich möchte mal mit dem ersten Gesetz einsteigen, nämlich die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Was bedeutet das? Wir alle haben gewisse Auslöser, die eine spezifische Gewohnheit triggert. Also zum Beispiel, das Smartphone vibriert, du ziehst es automatisch aus deiner Hosentasche. Und mit diesem Wissen jetzt kannst du ganz gezielt dein Umfeld so gestalten, dass es gute Gewohnheiten fördert und schlechte nicht fördert. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Als ich mehr lesen wollte, hatte ich zu Beginn noch Schwierigkeiten damit, weil ich eigentlich den Auslösereiz in meinem Schlafzimmer nicht offensichtlich gemacht habe. Und was ich dann konkret tat, war eigentlich Folgendes. Ich platzierte mein Buch, welches ich jeden Abend lesen wollte, auf meinem Kopfkissen oder gleich neben das Bett, wenn ich am Morgen mein Bett machte. Also ich machte am Morgen mein Bett und legte einfach das Buch auf mein Kopfkissen oder neben das Bett. Und als ich dann am Abend nach Hause kam und in mein Schlafzimmer ging, sah ich direkt mein Buch und mir kam direkt in den Sinn, ich habe mir vorgenommen, mehr zu lesen. Also ich sollte jetzt lesen. Also ich habe eigentlich das Lesen, meine neue Gewohnheit, die ich anstrebe, so offensichtlich wie möglich gemacht. Und das Gleiche kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel weniger Süßigkeiten essen möchtest. Anstatt die Schokolade in der Küche in die Schale zu stellen, platzierst du von nun an dort frische Früchte und versorgst die Schokolade irgendwo, wo du sie nicht sehen kannst. Also du platzierst eigentlich den Auslösereiz, du machst die Gewohnheit so offensichtlich wie möglich. Der wichtigste Punkt hier ist also, dass du erschwerende Schritte zwischen dir und deinen schlechten Gewohnheiten legst, also zum Beispiel die Schokolade irgendwo in einen Schrank verstecken und fördernde Schritte bzw. weniger Schritte zwischen dir und deinen guten Gewohnheiten. Also in diesem Falle lege in die Schale in der Küche frische Äpfel beispielsweise. Also man lenkt sich somit selber in die richtige Richtung, indem man seine Umgebung so gestaltet, dass gute Gewohnheiten gefördert werden, beziehungsweise schlechte nicht gefördert werden. Also, möchtest du mehr Gitarre spielen beispielsweise oder mehr Schlagzeug, dann stelle das Instrument in die Mitte deines Wohnzimmers. Möchtest du mehr Sport machen, bereite deine Sportkleidung schon am Vorabend vor und positioniere irgendwo deine Sportkleider an einem sichtbaren Ort für den nächsten Tag. Dann siehst du gleich, oh, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich sehe meine Sportkleider, ah ja, ich sollte ja eigentlich Sport machen, ich habe mir das vorgenommen. Also, der Punkt ist hier, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Im Buch geht er dann noch auf weitere Punkte ein in Bezug auf das erste Gesetz, nämlich warum Selbstbeherrschung nur kurzfristig hilft. Bei diesem Punkt geht es eigentlich darum, Leute, von denen man denkt, dass sich diese sehr gut unter Kontrolle haben, eine hohe Selbstbeherrschung, wenn man so möchte, dass diese Personen eigentlich sich viel weniger Situationen aussetzen, in denen sie der Versuchung widerstehen müssen. Dann geht er auch darauf ein, warum man sich einen genauen Plan mit Mitteln und Wegen für sein Vorhaben definieren sollte. Und auf die Kraft der Gewohnheitskopplung oder generell auf die Gewohnheitskopplung ein, wie man Kopplung ausnutzen kann, um neue Gewohnheiten aufzubauen. Vielleicht ganz kurz erklärt, wenn du am Morgen zum Beispiel hast du ganz viele Gewohnheiten, du stehst auf, dann, wenn du aufgestanden bist, ist das wieder Auslösereiz für deine nächste Gewohnheit, nämlich zu frühstücken beispielsweise. Wenn du dann fertig gefrühstückt hast, dann weißt du, ah, jetzt sollte ich ja Zähne putzen. Und wenn du fertig Zähne geputzt hast, weißt du, das Ende des Zähneputzen ist dein Auslösereiz, zum beispielsweise duschen zu gehen. Ich denke, du hast den Punkt verstanden und das kannst du eigentlich ausnutzen, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel sagen, am Ende von dieser Gewohnheit werde ich diese neue Gewohnheit tun. Also wenn ich beispielsweise wenn ich meine Zähne geputzt habe, dann gehe ich Sport machen. Also du nutzt eigentlich wie das Ende einer Gewohnheit als Auslöserreiz für die neue Gewohnheit aus. Das so in Kurzfassung eigentlich. Also, nochmals, das erste Gesetz, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Dann komme ich zum zweiten Gesetz. Die Gewohnheit muss attraktiv sein. Die Aussicht auf Belohnung macht eine gute Gewohnheit attraktiver. Wenn du eine Gewohnheit mit positiven Erwartungen verknüpfst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du sie wirklich beibehalten wirst. Und im Zentrum steht dabei das bekannte Glückshormon Dopamin. Hast du vielleicht auch schon gehört. Und Glückshormon, weil eigentlich der Botenstoff Wohlbefinden und Glücksgefühle auslöst. Und das menschliche Gehirn schüttet es vor allem dann aus, wenn wir schöne Dinge erleben, wie zum Beispiel einen schönen Abend mit seiner Familie zu verbringen oder ein leckeres Essen. Doch das ist nicht alles. Wir spüren die Glücksgefühle auch dann, wenn wir nur an diese angenehme Aktivität denken. Und das Gehirn verwendet diesen emotionalen Vorgeschmack, um uns zu Handlungen zu motivieren. Das heißt somit, dass unser neuronales Belohnungssystem nicht zwischen Verlangen und Erfüllung unterscheidet. Und eigentlich mit dem lässt sich auch erklären, warum wir uns schon Monate vorher auf den Urlaub beispielsweise freuen. Oder nach einem tollen Gespräch beim Abendessen noch Tage danach in Tagträumen abgleiten. Und nun können wir eigentlich dieses Wissen nutzen, um gute Gewohnheiten zu etablieren. Und hier kommt nun eine hilfreiche Technik ins Spiel, welche in der Psychologie als Bedürfniskombination bezeichnet wird. Und dabei wird eigentlich eine unattraktive, aber wünschenswerte Gewohnheit mit einer angenehmen Handlung verknüpft. Also konkret einer Tätigkeit, die dich mit der Aussicht auf Dopamin belohnt. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Wenn ich trainieren gehe, dann höre ich gerne währenddessen einen Podcast, wie zum Beispiel die Tim Ferriss Show mit dem Autor von der 4-Stunden-Woche, Tim Ferriss, oder seit neuestem höre ich auch ab und zu gerne Huberman Labs mit dem Neurowissenschaftler Andrew Huberman, der sehr in einfachen Worten hilfreiche Tipps aus der Wissenschaft mitgibt. Oder ich höre auch dazu meine Lieblingssongs. Also ich mache die Gewohnheit somit attraktiv. Und also die Gewohnheit attraktiv zu machen, kann uns dabei helfen, der Gewohnheit auch wirklich nachzukommen. Etwas Unattraktives und Wünschenswertes mit etwas zu verbinden, was dir Freude macht. Ich gebe dir noch andere Bereiche, Beispiele für andere Bereiche mit, wo du diese Strategien anwenden kannst. Möchtest du mehr Sport machen, aber lieber auf deinem Kindle ein Buch lesen? Dann verpflichte dich, dass du ab jetzt nur noch im Fitnessstudio, zum Beispiel auf deinem Fahrrad, liest auf deinem Kindle. Oder möchtest du lieber YouTube schauen, lustige YouTube-Videos schauen, hast aber noch einiges zu tun für dein Business? Dann belohne dich nach 90 Minuten Arbeit für dein Business mit einem kurzen, lustigen YouTube-Video. Und so wirst du möglicherweise feststellen, dass mit der Zeit die Aussicht auf den Dopaminschub sogar die unattraktivsten Dinge attraktiv macht. Und also, die Gewohnheit muss attraktiv sein. Und James Clear geht dann noch auf andere Punkte in diesem Gesetz ein, nämlich die Rolle von Familie und Freunden bei der Gestaltung deiner Gewohnheiten und Ursachen für schlechte Gewohnheiten ermitteln und abstellen. Das kannst du dann gerne im Buch nachlesen. Dann komme ich zum dritten Gesetz. Die Gewohnheit muss einfach sein. Neue Gewohnheiten müssen so einfach in den Alltag integrierbar sein wie nur möglich. Das können wir erreichen, indem wir den Weg der geringsten Anstrengung wählen und die 2-Minuten-Regel anwenden in Bezug auf die Gewohnheiten. Und die erste Strategie, um dir die Dinge zu erleichtern, ist den Weg der geringsten Anstrengung zu wählen. Und ich möchte das an einem Beispiel von James Clear verdeutlichen. Der Autor schafft es trotz guter Vorsätze nicht, irgendwelche Grußkarten, Postkarten zu versenden. Seine Frau wiederum ist in Bezug auf das sehr diszipliniert und versendet regelmäßig Grußkarten. Aus welchem Grund? Weil sie immer einen großen Vorrat an Glückwunschkarten parat hatte oder parat hat. So muss sie nicht zuerst extra eine Glückwunschkarte kaufen gehen, sich aufraffen, extra in den Supermarkt zu gehen, um eine Glückwunschkarte zu kaufen, wenn irgendwie jemand Geburtstag hat oder ein Kind bekommen hat, jemand geheiratet hat etc. Somit muss sie dafür nur eine geringe Anstrengung aufwenden, um ein paar nette Worte zu schreiben. Sie setzt also die Barriere, um eine Karte zu schreiben, eine Glückwunschkarte, so tief wie möglich an. Also möchtest du zum Beispiel mehr Rennrad fahren, dann versorge dein Fahrrad nicht abgeschlossen hinter Stühlen und Tischen im Keller, sondern stelle es irgendwo hin, wo du gleich loslegen kannst mit dem Fahrradfahren. Mach es also so einfach wie möglich, mit der Gewohnheit erstmal anzufangen, beziehungsweise setze die Eintrittsbarriere, wenn du so möchtest, so niedrig wie möglich. Möchtest du mehr ins Fitnessstudio gehen? Dann wähle ein Fitnessclub, ein Fitnessstudio gleich in deiner Nähe und nicht auf der anderen Stadtseite. Oder wähle einen Fitnessclub, der auf dem Weg zu deiner Arbeit liegt. Diese Strategie lässt sich auch umkehren. Wenn du schlechte Gewohnheiten abstellen möchtest oder loswerden möchtest. Du machst also die Gewohnheit so schwierig wie möglich. Du möchtest zum Beispiel, wenn du am Lernen bist für deine Uni, weniger am Smartphone sein, dann lege es vor dem Lernen in einen anderen Raum. Oder möchtest du weniger Fernseh schauen, dann stecke das Stromkabel nach jedem Mal Fernsehschauen aus und verschiebe zum Beispiel, verfrachte den Fernseher in einen anderen Raum. Oder platziere die Möbel so um, dass sie nicht direkt auf den Fernseher zeigen. Wenn du dann irgendwann mal Lust hast, Fernsehen zu schauen, dann musst du zuerst deinen Fernseher anschließen und so weiter. Also musst all diese Schritte vornehmen. Also der Punkt ist, du setzt so viele Barrieren zwischen dir und deiner schlechten Gewohnheit, dass du gar nicht erst anfängst, dieser nachzukommen. Denn bei so viel Aufwand lässt du es möglicherweise gleich ganz sein. Auch beispielsweise eben in Bezug auf das Smartphone in einen anderen Raum zu legen. Nur schon alleine diese Barriere kann die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, dass du eben nicht zu deinem Smartphone greifst. Einfach nur, weil du eine simple Barriere zwischen dir und einer schlechten Gewohnheit legst. Die erste Strategie war jetzt also, mache dir die Dinge leicht, wähle den Weg der geringsten Anstrengung und das Ganze kannst du für schlechte Gewohnheiten auch umkehren, also mache schlechte Gewohnheiten so schwierig wie möglich. Und jetzt komme ich zur zweiten Strategie in Bezug auf das dritte Gesetz, die Gewohnheit muss einfach sein, nämlich die 2-Minuten-Regel. Und dort geht es eigentlich darum, dass du vereinfachst deine Gewohnheit eigentlich mit dieser Strategie. Sie macht eigentlich deinen Vorsatz überschaubar, diese 2-Minuten-Regel, indem du deine Gewohnheit herunterbrichst, beziehungsweise in kleine, ganz kleine Einheiten teilst. Du möchtest beispielsweise mehr Bücher lesen, dann nehme dir nicht gleich vor, 1000 Seiten Buch in einer Woche zu lesen, denn das führt schlussendlich nur zu Frust und schlussendlich dazu, dass du die ganze Übung, dein ganzes Vorhaben abbrichst. Also versuche anstattdessen, das Bücherlesen in kleine Einheiten aufzuteilen. Und lese zu Beginn zuerst einmal 5 Seiten pro Tag. Also breche das auf ein Minimum herunter. Oder du möchtest mehr ins Fitnessstudio gehen. Nimm dir dann nicht gleich vor, 5-mal pro Woche für eine Stunde zu gehen. Geh zuerst mal 3-mal, aber für 20 Minuten. Also das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Und wenn du jetzt denkst, oh, das ist ja sehr einfach, das bekomme ich gut hin, beweise dir zuerst einmal, dass du wirklich diese 5 Minuten oder diese 5 Seiten pro Tag investierst für das Lesen. Und hier möchte ich dir noch eine kurze Geschichte von einem Leser von James Clear erzählen. Ein Leser von dem Autor hat mit dieser Strategie die Gewohnheit auf ein Minimum herunterzubrechen, was ich dir erzählt habe, also das auf möglicherweise 2 Minuten oder einfach auf möglichst wenig herunterzubrechen, hat er es geschafft, unglaubliche 50 Kilogramm abzunehmen. Und dieser Leser von James Clear hat beschlossen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und dort aber höchstens dann 5 Minuten zu bleiben. Er ging also ins Gym, ins Fitnessstudio, trainierte 5 Minuten und ging wieder nach Hause. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, dachte er sich dann, naja, ich bin ja sowieso jeden Tag hier, dann kann ich genauso gut etwas länger bleiben. Und ein paar Jahre später war das Übergewicht dann weg. Also die Gewohnheit, auf ein Minimum zu reduzieren und in kleine Einheiten aufzuteilen, kann sicherstellen, dass du der Gewohnheit auch tatsächlich nachkommst. Gleichzeitig kann es dir auch dabei helfen, gleich weiterzumachen. Also stell dir vor, wenn du schon deine Lernsachen für die Uni jetzt hervorgeholt hast, dann kannst du auch aus den 2 Minuten 10 Minuten machen. Also es erhöht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du mal dich überwunden hast, schon alles hervorzunehmen, erhöht das eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auch wirklich weiter damit machst, dass du deiner guten Gewohnheit nachkommst. Also wenn du Mühe hast mit einer neuen Gewohnheit, mache sie so einfach wie möglich und setze die Eintrittsbarriere so niedrig wie möglich an. Denn aller Anfang ist schwer, der Anfang bzw. der erste Schritt, auch wenn er klein ist, ist unendlich viel besser als gar nichts zu tun. Auch wenn eben der Schritt klein ist, lieber etwas zu machen, anstatt nichts zu tun. Und dies wird sich dann möglicherweise auf lange Frist ausbezahlen. Also der erste Schritt in die richtige Richtung. Und hier nochmal wirklich der wichtigste Punkt. Wenn du denkst, ja, das klingt einfach, dann wirklich beweise dir mal eine Woche lang, dass ich zum Beispiel 5 Minuten oder 10 Minuten lese. Oder wenn du dir vornimmst, ich möchte von nun an jede Woche für die 4 Stunden für die Uni lesen und möglicherweise ist das für dich noch ein wenig schwer, breche es runter, mache 1 Stunde draus und beweise dir, dass du zuerst mal eine Stunde am Tag lernen kannst oder dem nachkommst. Also, nochmals, das dritte Gesetz, die Gewohnheit muss einfach sein. Und auch wenn es nach wenig aussieht, 5 Minuten irgendwie Sport zu machen, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Dann komme ich zum vierten Gesetz, nämlich die Gewohnheit muss befriedigend sein. Unmittelbare Belohnungen helfen dabei, neue Gewohnheiten zu festigen. Also deine Gewohnheit sollte befriedigend sein. Dass das nicht selbstverständlich ist, hat unter anderem evolutionäre Gründe. Wir leben in einer Welt, welche in der Wissenschaft als Delayed Return System bezeichnet wird. Das bedeutet, dass unsere Handlungen oft nicht zu unmittelbaren Ergebnissen führen. Also, du gehst in das Fitnessstudio, aber Gewicht hast du noch nicht verloren. Du arbeitest heute, wirst aber erst am Monatsende bezahlt. Du sparst heute dein Geld, um in Zukunft abgesichert zu sein. Jedoch unser neuronales Belohnungssystem entwickelte sich aber im Immediate Return System, unser frühmenschlicher Vorfahren. Und die frühmenschlichen Vorfahren, die machten sich möglicherweise um Altersvorsorge oder Ernährungspläne, möglicherweise nicht so große Sorgen. Bei ihnen waren es die unmittelbaren Herausforderungen, die nächste Mahlzeit beispielsweise oder einen sicheren Schlafplatz, ein sicherer Schlafplatz zu finden und Schutz vor wilden Tieren zu haben. Heute wäre das die kurzfristigen Dopaminschübe, wenn wir Fastfood essen oder irgendwie sinnlos durch die sozialen Medien scrollen. Und diese kurzfristige Befriedigung fördert es bzw. erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir schlechte Gewohnheiten wiederholen. Und unser menschliches Gehirn hat sich also so entwickelt, dass es unmittelbare Belohnungen vorzieht bzw. diesen Vorrang gibt vor den zeitverzögerten Belohnungen. Und in der heutigen Zeit kann diese neuronale Kurzsicht schlechte Gewohnheiten begünstigen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wenn du rauchst, dann könnte möglicherweise in 20 Jahren Lungenkrebs verursacht werden. Aber im jetzigen Moment beruhigt es dich, deine Nerven und du stillst dein Verlangen nach Nikotin. Somit ignorierst du die Langzeitwirkung und genießt deine Zigarette im Jetzt. Nun, wie kannst du dieses Problem lösen bzw. ändern? Und was James Clear sinngemäß hier sagt, ist, was du machen kannst, ist, dass du Gewohnheiten, die nicht sofort zu einem direkten Ergebnis führen, mit einer unmittelbaren Befriedigung verknüpfst. Und hier möchte ich dir gerne ein Beispiel aus dem Buch erzählen, nämlich James Clear beschreibt das Beispiel eines Ehepaares. Und das Ehepaar, dieses Ehepaar wollte seltener außer Haus essen und dafür dann Geld sparen, selbst kochen und generell gesünder leben dadurch. Was sie also taten, sie eröffneten ein Konto mit dem Titel Europa Reisen und überwiesen jedes Mal $50, wenn sie darauf verzichteten, auswärts zu essen oder auswärts essen gehen, zu gehen. Und diese unmittelbare Befriedigung der Einzahlung, also dieser $50 auf das Konto, hielt sie auf Kurs, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen. Und was du auch machen könntest, ist, dass wenn du zum Beispiel ins Fitnesscenter trainieren gehst, wenn du die Möglichkeit dazu hast, gehst du in die Sauna, wenn dir das Freude macht. Oder du triffst einen guten Freund oder eine gute Freundin. Also du machst die Gewohnheit direkt befriedigend, indem du dich belohnst mit etwas, wie beispielsweise eben in die Sauna zu gehen als Beispiel, wenn du diese Möglichkeit hast. Einfach, um das zu veranschaulichen. Also, das oberste Gebot der Verhaltensänderung ist hier, bei diesem Gesetz, wie James Clear es sagt, was sofort belohnt wird, wird wiederholt, was sofort bestraft wird, wird vermieden. Also, merke dir das vierte Gesetz, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Also, nun kennst du die Grundlagen von Gewohnheiten und wie du gute Gewohnheiten aufbauen kannst, beziehungsweise wie du schlechte los wirst. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch zu einem Fazit kommen. Nun, jetzt können wir diese vier fundamentalen Gesetze und deren Gegenteile zusammentragen. Also, unsere guten Gewohnheiten sollten wir also offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend machen, sodass das Verhalten dann mühelos ist. Und auf der anderen Seite wollen wir unsere schlechten Gewohnheiten unsichtbar machen, indem wir die Auslösereize so unsichtbar machen wie möglich, die Handlung so unattraktiv und schwierig wie möglich und die Gewohnheit unbefriedigend machen. Hier ist dann das Verhalten schwierig. Und die große Kraft von den kleinen Veränderungen ist also, kleine Gewohnheiten, kleine Änderungen haben bemerkenswerten Einfluss auf unser Leben. Wenn wir unser Leben ändern wollen, müssen wir von heute auf morgen eine große Veränderung herbeiführen, müssen groß denken und drastische Veränderungen an den Tag legen. Aber so muss es nicht sein. Kleine Verbesserungen, kleine Veränderungen können bemerkenswerten Einfluss auf unser Leben nehmen. Ein weiterer zentraler Punkt ist, den das Buch lehrt, dass man sich auf das System konzentrieren sollte und nicht auf das Ziel. Und warum man identitätsorientierte Gewohnheiten aufbauen sollte und nicht resultatorientierte Gewohnheiten. Kleine Veränderungen bringen keine sofortigen Ergebnisse. Doch wenn du sie zu einer Gewohnheit machst, entfalten sie auf Dauer große Wirkung. Positive Veränderungen müssen nicht durch abrupte Durchbrüche entstehen. Wichtiger und auf lange Frist nachhaltiger ist es, positive Gewohnheiten zu entwickeln und sie durch einfache Strategien auf Dauer beizubehalten. Und versuche dich dabei an den 4 Gesetzen zu orientieren, die ich vorhin erzählt habe. Also eben, die Gewohnheit sollte offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend sein. Und der Schlüsselpunkt, den du dir merken solltest, ist die Vervielfachung der Auswirkungen von Gewohnheiten. Oder mit anderen Worten, der Zinseszinseffekt. Kleine Gewohnheiten, kleine Veränderungen mögen einzeln betrachtet sehr klein sein, doch zusammen und über eine gewisse Zeit können sie eine große Kraft entfalten und eine bemerkenswerte Wirkung in unserem Leben herbeiführen. Wie James Clear abschließend in seinem Buch sagt, kleine Gewohnheiten summieren sich nicht, sie steigen exponentiell an. Das ist die Kraft der kleinen Gewohnheiten, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das waren die wichtigsten Punkte aus dem Buch von James Clear, die 1%-Methode. Nun, diese Episode war komplett kostenlos und darum würde ich mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile doch gerne den Link auf Instagram und markiere mich. Du kannst beispielsweise auch direkt von Spotify aus den Link in deiner Instagram-Story teilen. Den Link zu meinem Profil findest du dafür in der Episodenbeschreibung. Und falls du jetzt noch eine Frage hast oder mit einem bestimmten Bereich in Bezug auf Gewohnheiten noch Probleme hast, dann schreibe mir gerne eine Nachricht auf Instagram mit dem Betreff Gewohnheit, dann weiß ich, dass du von dieser Episode kommst. Und nun bedanke ich mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal beim Catch the Zenith Podcast wieder dabei bist.